Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Ich bin Julian und heute ist ein schönes Datum, der 4.4.24. Das sind viele Vieren und da ich ja nicht aus dem, ich weiß nicht, aus dem asiatischen Raum oder spezifisch aus China, also ich stamme aus beiden nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo die 4 als Unglückszahl verschrien ist. Ich glaube, es ist nur China. Also da ich nicht aus einem Ort stamme und auch keine Kultur, in keiner Kultur gelebt habe bislang, die 4 als Unglückszahl betrachtet, halte ich viele Vieren für kein grundsätzlich schlechtes Zeichen und viele gleiche Zahlen für ästhetisch grundsätzlich sehr angenehm. Es ist ja hier im Gebäude so, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, dass es kein viertes Stockwerk gibt, kein 14. und kein 24., weil eben die 4 teilweise nicht so beliebt ist. Also auch kein 13., aber ein 23. dann schon. Also in großen Teilen der westlichen Welt ist es ja so, dass die 13 als Unglückszahl gilt, aber das ist ja nicht unbedingt so für die 3 oder die 23. Insofern, wie auch immer, heute ist der 4.4.24, ein Donnerstag. Es ist noch nicht ganz 4 Uhr. Nachmittags in Vancouver in British Columbia und ich hatte mal wieder eine Woche. Und in dieser Woche sind ja ein paar Dinge passiert. Es war nicht ganz so aufregend wie die ganzen letzten Wochen mit Kalifornien, mit Deutschland, mit erkältet sein und was weiß ich, aber ein paar spannende Sachen waren dabei. Also ich habe ein Unternehmen gegründet, ich habe ein Last-Minute-Siegtor in einem umkämpften Fußballspiel gesehen. Ich bin gemeinsam mit meinem Verein die nächsten Schritte zum Aufstieg gegangen und was nicht sonst noch alles. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren, dass irgendwie zu wenig los gewesen wäre. Und trotzdem ist es ruhiger gewesen als alle letzten Wochen. Mensch, muss ich ein interessantes Leben haben? Das denke ich mir aber auch immer nur einmal pro Woche, nämlich wenn ich das hier aufzeichne, wie interessant das doch alles ist. Sonst habe ich gar nicht die Zeit dafür, darüber nachzudenken. Nee, sonst ist es eigentlich, keine Ahnung, doch viel Alltag, ne? Ist ja eigentlich relativ egal, wo man so Alltage verbringt, aber irgendwann gewöhnt man sich an jede Situation, an jeden Umstand dann. Ich glaube, so funktionieren Menschen einfach. Nun ja, lange Einleitung, aber das interessiert euch alles nicht, denn ihr wollt ja hören, was denn in dieser Woche so alles geschehen ist. Nie kopiert und deswegen auch nie erreicht die Schlagzeile der Woche. Wobei ich glaube, das ist wahrscheinlich, also die Rubrik für sich genommen ist wahrscheinlich eine Kopie von unzähligen Late-Night-Shows und anderen Formaten. Aber lassen wir das mal aus. Die Schlagzeile der Woche ist mal wieder von der CBC. Und zwar stammt sie aus British Columbia. Sie ist gestern veröffentlicht worden, gestern Nachmittag. Allerdings ist es der bisher letzte Eintrag in einer quasi Odyssee von Schlagzeilen, könnte man sagen, oder zumindest einer langen, langen, langen Geschichte. Und zwar lautet diese Schlagzeile: Trapped Orca Calf to be lifted out of BC Lagoon by Helicopter. Also ein eingesperrtes Orca-Wal-Kalb. Ich glaube, so sagt man auch im Deutschen, soll mit einem Helikopter aus einer Lagune herausgehoben werden in British Columbia. Und zwar geht es um also der Orca wird hier im ganzen Artikel immer wieder als Killerwal bezeichnet, wobei sie das anscheinend aus der Überschrift rausgenommen haben. Ich nehme an, da hat sich die eine Orca-Lobbyorganisation wahrscheinlich beschwert bei CBC und deswegen haben sie das dann harmloser formuliert. Es ist natürlich immer gut, keine Vorurteile gegenüber Orcas zu haben, aber im ganzen Artikel steht halt trotzdem immer wieder drin Killerwal. Das heißt, so ganz überzeugend ist die Änderung in der Überschrift nicht. Aber immerhin, der Versuch zählt ja. Am 23. März ist die schwangere Mutter dieses Walkalbs vor der Geburt also in dieser Lagune ja gestrandet und dann eben auch leider verstorben, leider gestorben, also nicht herausgekommen. Und das Walkalb ist dadurch in der Lagune verblieben. Und das ist wohl relativ kompliziert, dieses Walkalb mit dem schönen Namen Little Brave Hunter, also kleiner mutiger Jäger, oder Kwisa Hyis in der entsprechenden First Nation Sprache. Das ist wohl relativ kompliziert, dieses Walkalb aus der Lagune herauszubekommen. Und anscheinend ist die neueste Idee jetzt, dass man einen Helikopter nutzen will, um dieses Walkalb da rauszubekommen. Ist übrigens, was ich mit der Geburt und so gerade erzählt habe, ist Quatsch. Das Walkalb ist schon 2 Jahre alt. Es hat also quasi nur die Mutter begleitet, die schwangere Mutter, die dann aber leider das nicht überlebt hat, diesen Ausflug in die Lagune. Es soll dem Wal ganz gut gehen soweit. Also die Leute sagen, dem Wal geht's gut. Und es wird davon ausgegangen, dass diese ganze Helikopteraktion irgendwann innerhalb der nächsten 2 Wochen stattfindet. Ich bin jetzt kein Wal- und oder Helikopterexperte, würde aber vermuten, dass dass das alles nicht ganz so unkomplex ist. Ne? Also ich glaube, es gibt keine spezifischen Wal-Evakuierungshelikopter und wahrscheinlich muss man da eine ganze Menge irgendwie Gestelle maßfertigen und muss dafür sorgen, dass der Wal immer bewässert wird während der ganzen Aktion und so. Ich weiß es nicht. Das klingt alles schon hochkomplex und vermutlich, also ich gehe davon aus, dass die OECD auch Wahlbeobachter schicken wird, um einfach sicherzustellen, dass das alles auch nicht abläuft. Tut mir sehr leid, das musste leider sein. Ich hatte keine Wahl. Lassen wir das. Jedenfalls ist das eine relativ aufwendige und logistisch komplizierte Operation, aber es sieht so aus, als ginge es dem Wal, wie gesagt, gut und als würde der Wal das alles gut überstehen. Das ist also die, sagen wir mal, relativ positive Nachricht und der relativ positive Ausgang dieser ganzen Angelegenheit. Man darf nicht vergessen, dass die Meldung als solche trotzdem immer noch einen toten Wal beinhaltet, aber es hätten halt im schlimmsten Fall auch 2 sein können. Aber es sieht so aus, als würde der kleine, mutige Jäger dann eben doch errettet werden können aus der Lagune der Angst oder der Lagune des Todes. Und das ist doch gut. Ich denke, das sollte uns alle freuen und glücklich machen. Und das ist das Ziel einer jeden Schlagzeile der Woche. Ich nutze ja immer so ein bisschen, also wenn ich hier das alles aufnehme, ich mache das zwar größtenteils immer noch zu Fuß und ich habe auch keine Notizen darüber, was ich eigentlich erzählen will, was manchmal ein Vorteil ist, wegen Spontaneität, manchmal ein Nachteil ist, siehe Wortspiele. Aber ein bisschen Gedächtnisstütze brauche ich eben doch, weil eine Woche zurück reicht mein Gedächtnis dann eben auch oft nicht mehr. Tragisch genug, so tragisch wie das ist. Und ich schaue dann immer so, was ich mir alles in den Kalender eingetragen habe. Und wenn ich da irgendwo morgens sehe, diesen harmlosen Eintrag telefonieren, dann heißt das, dass ich ein schlechter Sohn oder Enkel war in der betreffenden Woche, weil ich offenbar meinen regelmäßigen Anrufen diesmal noch nicht rechtzeitig nachgekommen bin. Also es ist so ein bisschen passiv-aggressiv mir selber gegenüber. Wenn ich da telefonieren reinschreibe, weiß ich mal ganz genau, was los ist und bin dann peinlich berührt. Und genau, also mit diesem Eintrag fängt man letzter Donnerstag an tatsächlich. Danach war es ein relativ unspektakulärer Tag, abgesehen davon, dass meine defekte Türklinke und meine defekte Mikrowelle, die beiden großen Wohnungsthemen der letzten Wochen, dass die sofort angegangen worden sind von meinem Vermieter, der sehr dankbar war, dass ich ihn benachrichtigt habe und auch überhaupt nicht ärgerlich, weil er nicht davon ausgeht, dass ich mutwillig Türklinken oder Mikrowellen zerstöre. Jedenfalls hatten wir einen Termin, in dem sich besagter Vermieter das so ein bisschen angeschaut hat, was da eigentlich so ansteht und was da kaputt ist und was da zu machen ist. Die Türklinke, die hängt halt so runter, ne? Also ich konnte zum Glück noch rauskommen, weil man die Tür noch so aufziehen konnte. Sonst wäre das echt schlecht gewesen, sonst wären meine letzten Wochen deutlich langweiliger und einsamer und dann irgendwann auch hungriger verlaufen. Aber ja, also ich konnte noch raus, nur sah es halt optisch nicht so gut aus. Und die Mikrowelle, nur die hat halt nicht mehr funktioniert. Die ist halt auch wohl 15 Jahre alt, das ist nicht so verwunderlich. Ich bin jetzt nicht so der Mikrowellennutzer, ehrlich gesagt. Aber irgendwann war es mir halt auch aufgefallen und dann habe ich es halt direkt in die Mail mit reingeschrieben, weil ich dachte, naja, wird er wohl wissen wollen. Und ja, Vermieter sind keine Ungeheuer. Das ist immer sehr, sehr gut. Und ja, jetzt habe ich hier direkt eine Luxus-Mikrowelle bekommen am nächsten Tag quasi. Die hat nämlich jetzt sogar noch einen Airfryer. Also ich habe jetzt gleich 2 Heißluftfritteusen in dieser Küche zu meiner Verfügung und eine davon eben in der Mikrowelle. Mir war bisher nicht bewusst, dass es diese Kombinationsgeräte gibt. Also ich war bisher noch auf dem Stand, dass so der Peak der Multifunktionsgeräte ist, wenn du einen Drucker und einen Scanner und einen Fax quasi kombinierst in einem Gerät. Als Anwalt bin ich vertraglich verpflichtet, das Faxgerät immer zu erwähnen. Aber mir war nicht klar, dass man tatsächlich auch eine Mikrowelle und einen Airfryer in einem haben kann. Ich dachte nämlich auch, das geht gar nicht, weil als Kind lernt man ja, tu kein Metall in eine Mikrowelle, denn sonst gibt's hier Oppenheimer. Aber natürlich ist die Mikrowelle gar nicht an, wenn sie auf Airfryer gestellt ist. Also das ist der Trick. Es ist ein völlig voneinander entkoppeltes System, das einfach nur den gleichen Raum umgibt. Ich denke, so kann man das fachgerecht ausdrücken. Jedenfalls Airfryer-Mikrowellen-Kombi, Kauftipp der Woche, unbedingt, unbedingt machen, ist eine ganz tolle Angelegenheit. Es sei denn, man braucht keine Mikrowelle oder keinen Airfryer, dann ist es dumm. Dann sollte man das nicht kaufen. Wenn man beides nicht braucht, dann ist es vielleicht gut, wenn man sonst schon alles hat. Aber abgesehen davon, ja. Nee, tolle Sache. Also habe ich mich sehr gefreut. Ist auch in Nutzung. Die Mikrowelle vorher hätte ich nie gebraucht, aber das Kombinationsgerät ist super. Und die Türklinke, die wird auch ersetzt. Also alles top. Ja, das war mein Highlight vom letzten Donnerstag. Sonst, ja, Freitag war nett, weil der Freitag ja nun irgendwie frei war. Und das finde ich grundsätzlich begrüßenswert. Es gibt hier kein Tanzverbot, aber ich habe mir so ein, ja, so ein internes Tanzverbot auferlegt. Also ich bin ja jetzt bald dann 35, übermorgen genau genommen. Und das ist so der Moment, wo man, ja, mit manchen Themen zurückhaltender. Ich klinge gerade wie 70, wir lassen das Thema. Es gibt also kein Tanzverbot und dementsprechend war ich dann zumindest auf ein paar Getränke verabredet im Fountainhead Pub. Der Fountainhead Pub, das ist so ein bisschen das Aushängeschild des queeren Vancouver, könnte man sagen, also von Davy Village. Das ist so der Ort, wohin man geht, bevor man tanzen geht zum Beispiel, bevor man irgendwo anders hingeht. Ich weiß nicht, ob es einen Namen dafür gibt. Also es müsste ja eigentlich, ne? Also so Kneipen, die explizit dafür da sind, dass man sich in ihnen trifft, bevor man irgendwo anders hingeht. Also so das Gegenteil von so einer After-Hour im Prinzip. Also klar, es ist alles Pre-Game und so, aber gibt's für den Ort selber einen Namen? Ich glaube nämlich nicht. Und das ist eine Lücke in allen mir bekannten Sprachen. Müsste man mal füllen. Ja, jedenfalls, wir haben uns da getroffen, ohne dass wir irgendwie was großartig danach vorhatten. Es gab für mich leckere Yorkshire Puddings, also so gefüllte Yorkshire Puddings mit Brisket gefüllt, also mit Rinderbrust. Das war ganz exzellent, also ziemliche Sauerei, weil das sehr saftig gefüllt ist und dieser Teller dann quasi ist, es ist quasi wie ein Tsunami, könnte man sagen. Aber es ist auch sehr angemessen lecker. Also gute Sache. Auch gar nicht so teuer. Also $6,50 für ein Bier sind so $4,50 in Deutschland. Ja, für einen halben Liter Bier, sage ich mal, inzwischen auch relativ normal, oder? Na, wie auch immer. Also auf jeden Fall ein schöner, netter Abend. Sehr kanadisch und sehr britisch gleichermaßen. Und so muss das ja sein hier in British Columbia. Das Rechtsthema der Woche. Oh mein Gott, also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist eine größere Angelegenheit. Ich habe mich entschieden, anlassbezogen, ich möchte über die Trennung von Kirche und Staat reden in den Vereinigten Staaten. Und buff, das wird nicht kurz und das wird nicht schön. Das wird, ja, schwierig. Um vielleicht mit dem Anlass zu beginnen. Es geht um ein Gesetz in West Virginia, das im März unterschrieben wurde. Also West Virginia ist ein republikanischer Staat. Und dieses Gesetz hat den Namen SB 280, also Senate Bill 280. Das zeigt an, dass es eben vom Senat vorgeschlagen wurde und nicht vom anderen Haus. Also von der Assembly würde es wahrscheinlich sein, auch in West Virginia. Dieses Gesetz, um es kurz zu fassen, um da nicht in die Tiefen einzusteigen, dieses Gesetz war am Anfang gedacht dazu, dass die Lehre des Intelligent Design in Wissenschaftsklassen, also beispielsweise im Biounterricht, an Schulen in West Virginia unterrichtet werden darf. Das stand explizit da drin. Inzwischen steht drin, dass beliebige wissenschaftliche Theorien unterrichtet werden dürfen. Und wissenschaftliche Theorien sind nicht definiert in diesem Gesetz. Es gibt also im Prinzip keine Begrenzungen dafür, was man unterrichtet. Es ist natürlich ausgerichtet auf Kreationismus. Es ist natürlich ausgerichtet auf alternative Geschichten zur Evolution, die quasi die Entstehung des Menschen in Übereinstimmung zur Bibel und dann eben quasi von Adam und Eva ausgehend unterrichten würden. Natürlich ist es darauf ausgerichtet, was schlimm genug ist, was schwierig genug ist für naturwissenschaftliche Klassen. Es ist darauf aber nicht begrenzt. Also, man könnte natürlich auch sagen, ja, sowas wie Homöopathie, was in Deutschland ja bei vielen Krankenkassen immer noch sehr hoch im Kurs steht, das sei eine wissenschaftliche Theorie, die eben dann auch in einer Schulklasse, die sich mit Medizin beschäftigt, unterrichtet werden darf. Also, das ist alles möglich, aber es geht um den Kreationismus. Und wenn es um Kreationismus geht, stellt sich die Frage, wie kann es dann eigentlich sein, dass in einem so säkularen Staat wie die USA, wie den USA, wie den Vereinigten Staaten, dass in so einem Staat, in dem die Trennung zwischen Kirche und Staat so klar ist und so deutlich ist, dass es eigentlich nicht mal religiöse öffentliche Feiertage gibt, wie das sein kann, dass so ein Gesetz der Verfassung dieses Staates entspricht. Naja. Schauen wir mal, wie das denn mit dieser Verfassung aussieht. Die Trennung von Kirche und Staat ist so wörtlich nicht in der Verfassung. Das heißt aber nicht, dass sich keine Spuren finden in der Verfassung von eben dieser klaren Trennung. Das First Amendment wird gerne und vorwiegend genannt, wenn es darum geht, um diese Trennung. Und zwar steht dort, dass Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Das sind zwei Klauseln nach klassischer Auslegung. Das eine ist die prohibiting the free exercise. Das ist die sogenannte Free Exercise Clause. Das ist das, was man in Deutschland als Religionsfreiheit kennt. Aber make no law respecting an establishment of religion. Also kein Gesetz machen, das die Einführung oder die Festlegung von Religion betrifft. Das ist die sogenannte Establishment Clause. Und das ist der entscheidende Faktor für die Trennung von Kirche und Staat im amerikanischen Verständnis. Was heißt, dass man Wahlfreiheit hat zwischen Religionen, dass man die Freiheit hat, überhaupt keiner Religion zu folgen und dass es keine Erwartungshaltung gibt, dass man irgendeiner Religion folgt. Man ist also völlig frei darin, Religionen als solche abzulehnen, bestimmte Religionen abzulehnen, bestimmte Religionen zu wählen, zu unterstützen, aber der Staat darf sich hieran nicht beteiligen. Das ist das klassische Verständnis und das ist das Verständnis, was eben auch James Madison in seinen Briefen und in seinen Schriften quasi vertreten hat. Es gibt da noch ein paar andere Vorschriften in der Verfassung. Also es gibt noch den Artikel 6, der sagt, dass man niemals einen religiösen Test vornehmen darf, um sich für ein Amt zu qualifizieren. Dass also beispielsweise man keinen religiösen Eid verlangen darf für die Präsidentschaft oder so. Also irgendwas in der Richtung, das ist eben nicht verfassungsgemäß. Und dann gibt es noch die Theorie zumindest, dass das 14th Amendment tatsächlich selber Vorschriften gegen Religionen, also gegen Staatsreligionen enthält. In jedem Fall aber ist es so, dass das 14th Amendment die sogenannte Incorporation bedeutet. Also Incorporation heißt, dass quasi die Bundesverfassung in die Staatsverfassung teilweise übertragen wird und in diesem Fall heißt es eben, dass auch die Staaten nicht so handeln dürfen, dass der Establishment Clause aus dem First Amendment widersprochen wird. Ist ein bisschen kompliziert. Also man sieht, es steht nicht ausdrücklich drin, Kirche und Staat sind separat. Das steht so nicht in der Verfassung. Es steht aber drin, dass der Staat keine Gesetze machen darf gegen oder für Religion. Das kann man schon recht deutlich sagen. Im letzten Jahr hat sich dann der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson geäußert dahingehend, dass das eine Fehlbezeichnung wäre in der Verfassung, dass es das alle immer missverstanden hätten. Mike Johnson ist der Mann, der genau wie sein Sohn eine App auf dem Handy installiert hat, wo die sich gegenseitig melden können, wenn sie versehentlich ein Porno geschaut haben oder absichtlich. Das aber nur am Rande, wie auch immer. Also ein sehr vernünftiger Mensch, der das völlig normal findet. Und der hat also schon einen starken evangelikalen Background und ist natürlich eher kein Fan der Trennung von Kirche und Staat, weil er eigentlich möchte, dass es eine Staatsreligion gibt, nämlich das US-evangelikale Verständnis des Christentums. Und ja, Johnson sagt, das ist nicht in der Verfassung, das mit dem ganzen Quatsch, und das haben die Framer ganz anders gemeint. Das ist eine in den letzten Jahren immer häufiger, gerade bei den Republikanern, zu hörende Auffassung. Lauren Boebert zum Beispiel, die auch so auf der Make America Great Again Spinnerliste steht, die hat gesagt, sie kann das nicht mehr hören, diesen ganzen Quatsch mit der Trennung zwischen Kirche und Staat, das steht nirgendwo in der Verfassung. Naja, also so ganz richtig ist das alles nicht. Man muss allerdings sagen, der konservativ besetzte Supreme Court geht ein paar Schritte auch in diese Richtung und sagt zumindest, die Verfassung ist nicht so streng, was das angeht. Also die letzte Entscheidung des Supreme Court in dem Bereich stammt von 2022 und da ging es um ein Förderungsprogramm, ein Staatsförderungsprogramm in Maine für Schulen. Und der Supreme Court hat gesagt, dieses Förderungsprogramm, das darf religiöse Schulen nicht ausnehmen. Wie es halt bisher eigentlich allgemein wahrscheinlich so gewesen wäre. Also religiöse Schulen müssen von staatlichen Förderungsprogrammen ausgenommen werden, weil eine staatliche Unterstützung heißen würde, dass man quasi Religion supportet staatlich und das geht nach der Verfassung nicht. Der Supreme Court hat in diesem Fall zumindest gesagt, dass dass diese staatliche Unterstützung eben doch möglich ist, auch für religiöse Schulen und eben deswegen dieses Gesetz in Maine unwirksam ist. John Roberts, der Chief Justice, hat gesagt, dass das Problem hier die Diskriminierung gegen Religion sei, also die vergleichsweise schlechter Behandlung im Vergleich zu staatlichen Schulen. Und das ist schon so eine andere Richtung, die Rechtsprechung nimmt im Vergleich zu früher. In den letzten Jahrzehnten waren die Entscheidungen schon immer sehr, 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 sehr klar und haben sehr, sehr deutlich gesagt, dass ja eben es eine klare Trennung zwischen staatlichen und kirchlichen Einrichtungen geben muss. Es hat sich so, sagen wir mal, Mitte der 2000er, würde ich sagen, ein bisschen geändert. Zumindest was den Supreme Court angeht. Es gibt oder gab, das ist noch nicht ganz klar, für die Establishment Clause den sogenannten Lemon Test. Der Lemon Test hat nichts mit Zitronen zu tun, sondern der ist benannt nach einem Herrn Alton T. Lemon. Und das ist ein Fall des Supreme Court aus dem Jahr 1971. Da ging es um Textbooks, also quasi um die Schulbücher von privaten Schulen. Und den Schulbezirken wurde in diesem Gesetz quasi erlaubt, dass kirchlich geprägte Schulbücher, dass die Kosten dafür ersetzt werden können. Und der Supreme Court hat gesagt, nee, das geht so nicht, weil wenn ihr die Kosten ersetzt, dann helft ihr damit quasi religiöse Ideen zu verbreiten über diese Schulbücher. Und der Supreme Court hat gesagt, das geht deswegen nicht, weil wir hier einen dreischrittigen Test anwenden, nachdem wir entscheiden, ob die Establishment Clause verletzt ist oder nicht. Die drei Schritte dieses Tests sind der Purpose Prong, der Effect Prong und der Entanglement Prong. Wenn alle drei Punkte erfüllt sind, also wenn alle drei Punkte vorliegen, dann ist eine Sache eben kein Verstoß gegen die Establishment Clause. Der Purpose Prong heißt, dass das Gesetz eine säkulare, nicht religiöse Absicht haben muss, einen nicht religiösen Zweck haben muss. Also wenn ein Gesetz einen religiösen Zweck hat, ist es schon deswegen ein Verstoß gegen die Establishment Clause. Der zweite ist dieser Effect Prong, das heißt der Haupteffekt des Gesetzes darf weder für noch gegen Religion gerichtet sein. Also es darf ein Seiteneffekt sein, ja, aber es darf nicht der Haupteffekt des Gesetzes sein. Wenn der Haupteffekt eines Gesetzes ist, dass es Religion befördert oder verhindert oder behindert, dann ist das Gesetz verfassungswidrig. Und das dritte ist der Entanglement Prong. Und der ist ein bisschen freier, denn da geht es darum, dass das Gesetz eben nicht zu einer Verstrickung des Staates und der Religion führen kann, also einer übermäßigen Verstrickung. Das ist so ein bisschen dann Auslegungssache. Nur wenn alle drei Sachen gegeben sind, also ein nicht religiöser Zweck des Gesetzes, ein nicht religiöser Hauptzweck und keine übermäßige Verflechtung der Regierung mit der Religion, dann ist der Lemon-Test erfüllt. Es gibt aber inzwischen klare Absetzungsbewegungen von diesem Lemon-Test. Also im Jahr 2022 hat der Supreme Court eben in einem anderen Religionsfall, in einem anderen Establishment-Clause-Fall in Kennedy gegen Bremerton zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass der Lemon-Test nicht mehr angewandt werden soll, sondern gesagt, dass religiöse Handlungen in öffentlichen Schulen nicht mehr nach dem Lemon-Test beurteilt werden sollen. Also zumindest in Teilen bröckelt die Zitrone jetzt schon, könnte man sagen. Das heißt, die Trennung zwischen Kirche und Staat ist ein spannendes Feld in den USA und ist sicherlich auch ein hochpolitisches Feld, aber man sollte die rechtlichen Bewegungen, gerade auch vom Supreme Court ausgelöst, da definitiv nicht außer Acht lassen. Das ist eine spannende Angelegenheit, sollte man sehr genau verfolgen, auch was in den Bundesstaaten passiert. Ja, wie gesagt, lang, kompliziert, Rechtsthema der Woche. Falls ihr euch alle gefragt habt, wie lange das denn jetzt gedauert hat, dieses komische Rechtsthema, ich kann euch sagen, es hat ziemlich genau so lange gedauert, wie der Rest der Episode, der vorher kam. Also, ihr habt quasi eure Zuhörzeit, während ihr mir gelauscht habt bei meinen Ausführungen über Religion, Kirche und Staat, verdoppelt. Das ist hocheffizient und das freut mich sehr, dass ihr so interessiert an rechtlichen Themen seid. Wenn ihr auch interessiert an meinem Samstag seid, da sind auch Sachen passiert. Also, ja, jetzt auch nicht übermäßig viele, war ja schließlich frei. Ich habe ein bisschen die Zeit genutzt, um schön Fußball zu gucken, nämlich Bayern gegen Dortmund. Das war ganz schön langweilig. War dann ein bisschen in der Stadt unterwegs, also die Sonne genossen, Stanley Park und so Geschichten. Und abends 19:30 haben dann die Vancouver Whitecaps gespielt, und zwar gegen die Portland Timbers. Die Timbers sind so eins von zwei relativ europäisch geprägten Soccer-Teams in den Vereinigten Staaten. Europäisch geprägt deswegen, weil sie so eine richtige Fanszene haben, könnte man sagen. Also tatsächlich Leute, die erstens im europäischen Stil zu Hause unterstützen bei Heimspielen und zweitens aber auch auswärts fahren, wenn es jetzt nicht ganz unmöglich ist. Vancouver ist von Portland noch halbwegs erreichbar. Dementsprechend waren auch ein paar Timbers-Leute da. Ein paar leben wahrscheinlich auch in Vancouver. Es ist einer der beliebteren Clubs in den USA. Ja, das war ganz nett auf jeden Fall. Ich durfte durch den VIP-Eingang. Es gab ein kleines Missverständnis. Ich bin dreimal weitergeschickt worden. Dann war meine Karte schon gescannt und dann durfte ich halt reingehen. Was nur dazu geführt hat, dass ich 10 Minuten früher als alle anderen im Stadion war und dass ein paar Leute irritiert waren, aber das war okay. Und das Spiel selber war auch ganz nett. Also vorher noch so Whitecaps-Leute getroffen. Das ist ja eh immer ganz nett. Da kenne ich ja auch nur ein paar. Und ja, das erste Mal Fafa Picot, den Ex-St. Pauli-Spieler, spielen sehen, auch ganz schön erfolgreich, hat ein Tor geschossen, eins vorbereitet, bei diesem 3:2-Sieg in der 87. Minute der Whitecaps, die also ihren Saisonbeginn relativ erfolgreich gestalten. Das war ja mein erstes Spiel, obwohl ich Dauerkarteninhaber bin, weil ich halt vorher immer verreist war. Und ja, es war ein erfolgreiches. Wahrscheinlich muss ich jetzt immer kommen als Glücksbringer. Aber das werde ich auch bald unter Beweis stellen, denn ja, übermorgen ist schon das nächste Spiel. An meinem Geburtstag passenderweise geht es dann abends nachmittags gegen Toronto. Ja, damit war der Samstag eigentlich auch schon größtenteils um. Das Spiel war halt um 19:30 Uhr, bis ich dann zu Hause war auch schon 22 Uhr. Und naja, 22 Uhr geht man ja klassischerweise ins Bett. Oder so ähnlich. Ich war dann irgendwann im Bett. Aber ich habe nicht mehr viel anderes gemacht am Samstag. Insofern nicht viel zu erzählen an der Stelle. Ja, Ort der Woche. Ich glaube, also ich bin mir fast sicher, dass ich explizit, also ich habe es immer mal wieder erwähnt, aber ich glaube, explizit hatte ich das Stadion, den BC Place, noch nie als Ort der Woche. Und das ist ja eigentlich ein wahnsinnig naheliegender Ort, also in jedem Sinne. Abgesehen davon, dass er direkt vor meinem Fenster ist und ich irgendwie 2 Minuten dahin laufe, wenn der Aufzug dann kommt, ist es halt auch jetzt so ein Ort, den ich so oft erwähnt habe, dass er wirklich mal eine genauere Betrachtung im Rahmen dieses Segmentes verdient hat. Also, der BC Place. Der ist 40 Jahre alt aktuell, wird dieses Jahr 41 und war früher ein reines Indoor-Stadion, eine reine Halle quasi, könnte man sagen, und hatte ein luftgetragenes Dach. Also das ist quasi so ein aufgeblasenes Dach, könnte man sagen. Also ein bisschen wie, weiß ich nicht, ein Zelt. Kann man sich das vorstellen? Also es ist halt ein Dach ohne Träger, das eben wirklich nur von Luftdruck oder zumindest in der Form irgendwie getragen wird. War damals das größte der Welt dieser Art. Ist inzwischen nicht mehr so. Also inzwischen gibt es ein klassisches, einziehbares und ausschiebbares Dach, das sich so ein bisschen an der Optik eines luftgetragenen Dachs orientiert, aber eben nicht mehr so funktioniert. Man kann also das Stadion jetzt offen und geschlossen nutzen. Ich habe es bisher nur geschlossen erlebt. Es soll aber im Sommer wohl manchmal auch geöffnet werden, das Dach. Es gab dort relativ viele Ereignisse so in den letzten Jahren, also größere Ereignisse, wobei das größte Ereignis noch aussteht. Also die Winterolympiade 2010 hat dort unter anderem stattgefunden, wobei es halt bei ganz kompliziertes Wort, Winterolympiaden, wobei korrekt ja Winterolympischen Spielen, Olympischen Winterspielen vielleicht sogar, da gibt es ja nicht so viele Stadionveranstaltungen, also da steht das Stadion nicht so sehr im Mittelpunkt wie vielleicht bei Sommerspielen. Aber 2015 gab es noch bei der Weltmeisterschaft der Frauen ein Spiel, beziehungsweise mehrere Spiele in Vancouver. Und zwar, meine ich, war das auch das Finale tatsächlich, was in Vancouver stattgefunden hat, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. In Vancouver war das Finale der Weltmeisterschaft 2015. Das war USA gegen Japan damals. Ein ziemlich torreiches Spiel, ein 5-2. Auch jetzt kein so spannendes Spiel leider insgesamt, wie es die meisten 5-2 ja nicht unbedingt sind. Aber da war so die amerikanische Mannschaft mal wieder auf ihrem Peak. Jedenfalls war das bisher wahrscheinlich das größte Spiel, das größte Event. Man muss wohl fairerweise sagen, 2026 mit der FIFA-Weltmeisterschaft der Herren wird wahrscheinlich das größere Event dazukommen. Also ist jetzt nicht so, dass ein Finale der Frauenweltmeisterschaft irgendwie ein kleines Event sei, aber wahrscheinlich so von der Medienpräsenz her ist dann trotzdem ein Spiel beim Herren-Weltcup bisher zumindest noch die größere Sache. Vielleicht ist das in 2 Jahren ja anders, ich weiß es nicht. Aber zumindest wird man das bisher wahrscheinlich sagen müssen. Das Stadion ist unter anderem eröffnet worden von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Also so bei einem der ersten wichtigen Events quasi waren Prinz Charles und Prinzessin Diana da. Das war nämlich 1986, also ein bisschen nach der Eröffnung. Und das war die Eröffnung der Weltausstellung in Vancouver. Die Weltausstellung 86, die ja unter anderem auch Science World, also diese Bowlingkugel mit Beleuchtung der Stadt beschert hat. Das heißt, ja, es ist ein wichtiges Stadion, es liegt super zentral, es ist sehr charakteristisch von seiner Optik her. Es hat ein bisschen den Nachteil, dass es sich immer noch wie eine Halle anfühlt. Also ein Stadion, das man noch nie offen gesehen hat, hat ein komisches Feeling. Was es aber auf jeden Fall hat, ist eine hohe Vielseitigkeit. Also dort findet halt sowohl Fußball statt, als auch Canadian Football. Das heißt, man braucht 2 verschiedene Feldgrößen. Und die ersten Reihen beim Fußball, die stehen quasi auf dem Canadian Football Feld. Also die Leute stehen nicht auf dem Feld, sondern es werden Stahlrohrtribünen auf dieses Feld gestellt. Und da steht oder sitzt man dann halt drauf beim Fußball. Also spannendes Stadion, sowohl in Geschichte als auch in Architektur, relativ traditionsreich für Nordamerika, kann man sich schon mal anschauen. Ist jetzt keins der tollsten Stadien der Welt, aber es ist schwer okay. Und es vorm Fenster zu haben, ist gerade wegen der Beleuchtung und so, also ist jede Nacht irgendwie anders, habe ich beleuchtet, das ist schon ganz nett. Also, kann man mal machen. BC Place, Ort der Woche.
Ich überziehe ganz gewaltig. Das liegt an diesen komplizierten Religionsthemen, glaube ich, dass das heute alles ein bisschen länger dauert. Müssen ein bisschen Schnelldurchlauf weitermachen. Ist ja wahrscheinlich so, dass ihr es eilig habt. Ne? Ihr habt ja, glaube ich, eure Woche komplett auf diese halbe Stunde hier ausgerichtet und dementsprechend möchte ich da jetzt auch nicht irgendwie groß interferieren mit. Was ist noch so passiert? Naja, also am Montag war es offiziell, beziehungsweise nee, am Dienstag war es offiziell, dass meine Leitstern LLC im Staat Wyoming gegründet worden ist. Das heißt, ich bin jetzt stolzer Partner einer Limited Liability Corporation in Wyoming. Warum Wyoming? Der ganz offensichtliche Grund ist ehrlich gesagt, dass die Gebühren da relativ gering sind. In Kalifornien muss man nämlich fast $2,000 im Jahr zahlen, auch wenn man gar kein Einkommen hat. Und ich weiß ja noch nicht, wie das Ganze läuft. Also ich habe mir einfach den Staat ausgesucht, wo ich die wenigsten Fixkosten habe, denn das ist für mich gerade erstmal wichtig. Und wo das dann irgendwie ist, wo die LLC angemeldet ist, ist letztlich auch irgendwie egal. Falls es Erfolg hat, transferiere ich es irgendwann nach Kalifornien. Falls nicht, ist es eh egal. Insofern, ja, das ist die erste Firma, die ich hier gegründet habe, mit jetzt 34. Ich habe keine Ahnung, wie gut es wird, aber falls ihr irgendwie irgendwelche Großkonzerne oder mittelgroßen Konzerne kennt, die Datenschutzberatung in der EU brauchen oder in Nordamerika oder beides, dann wendet euch gerne an mich. Ich habe da ganz tolle Angebote. Ja, also bin wirklich gespannt, wie es läuft. Ist natürlich alles in Absprache mit meiner Kanzlei, keine Sorge, ich mache hier keine Schwarz-Nebenbeschäftigung. Ansonsten neigt sich auch meine Datenschutzklasse dem Ende zu. Also die Klasse, die ich an der UC Law SF unterrichte, die ist jetzt noch, hat jetzt noch eine Woche, glaube ich, ausstehen. Und das ist nur noch ein Review, das ist quasi eine Wiederholung von allem, was wir bisher gemacht haben. Dann geht es auch schon ins Final Exam. Das habe ich größtenteils vorbereitet. gerade noch ein paar mathematische Probleme zu klären, wie man genau die Note berechnet. Das ist mir noch nicht ganz klar. Da hatten wir gestern ein sehr komplexes Telefongespräch. Aber das finde ich noch aus. Jedenfalls, ja, stehen da jetzt so die letzten Aufgaben an und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es auch im Herbst angeboten werden soll. Ich gehe eigentlich davon aus. Und ich gehe auch davon aus, dass ich weitere Kurse übernehmen werde in Zukunft. So KI oder so. Also es war eine sehr schöne Erfahrung. Wenn ihr mal das Angebot habt, irgendwie an der Uni zu lernen, muss jetzt keine amerikanische Law School sein, kann auch irgendwas anderes sein, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es ist eine spannende Angelegenheit. Ich würde das gerne persönlich auch vor Ort machen, aber das ist natürlich von Vancouver aus mit 2,5 Stunden Flugzeit hier Strecke ein bisschen schwierig. Kostet ja auch alles Geld. Ja, das war so der Rest der Woche und viel mehr war eigentlich nicht.
Falls ihr euch beim Anhören des letzten Segments Sorgen gemacht habt, dass mich jemand in meinen Kühlschrank eingesperrt hat, dem ist nicht so. Das Problem ist so ein bisschen, dass man hier bei Anchor nicht sauber das Standardmikrofon so einstellen kann, wie ich das will. Also es übernimmt weder die Windows-Einstellung noch merkt es sich die Einstellung, die ich hier treffe. Und das heißt, ich habe gerade ein Segment versehentlich über meine Webcam aufgezeichnet. Also nicht über das Headset, sondern über meine Webcam. Und das hört man leider etwas deutlicher, als ich dachte. Ja, Entschuldigung, 2 Minuten 45, tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt es ertragen. Ich habe mich entschieden, dass ich das nicht nochmal neu aufzeichne, einfach deswegen, weil ich ein bisschen K.O. bin. Also ich habe meinen Arbeitstag hinter mir, hatte gerade ein längeres Zoom-Meeting und ja, jetzt nochmal was aufzeichnen, was ich gerade schon aufgezeichnet habe. Fehlt mir die Energie. Ich möchte jetzt Feierabend machen und deswegen. Tut's mir leid, ich werde darauf achten, dass es möglichst selten in Zukunft vorkommt. Es sei denn, ihr findet den Sound irgendwie cooler, dann sagt mir Bescheid. Dann stelle ich mich für euch auch gerne in den Kühlschrank. Ja, das wäre alles soweit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt eine ganz großartige Woche und wir hören voneinander.